7. Amsterdam, den 20. Juli 56, Hotel Hetage. Meine liebe Mutter, soeben in den Besitz deines inhaltreichen Schreibens gelangt, beeile ich mich, dir aufs Herzlichste für die Aufmerksamkeit zu danken, die darin liegt, dass du in der bewussten Angelegenheit meine Zustimmung einziehst. Ich erteile selbstverständlicherweise nicht nur sie, sondern füge auch meine freudigsten Glückwünsche hinzu, vollauf überzeugt, dass ihr, du und Clara, eine gute Wahl werdet getroffen haben. Der schöne Name Tiburtius ist mir bekannt, und ich glaube bestimmt, dass Papa mit dem Alten in geschäftlicher Verbindung stand. Clara kommt jedenfalls in angenehme Verhältnisse, und die Position als Pastorin wird ihrem Temperamente zusagen. Tiburtius ist also nach Riga abgereist und wird seine Braut im August noch einmal besuchen? Nun, es wird wahrhaftig munter zugehen als dann bei uns in der Mengstraße. Munterer noch, als ihr alle vorausseht, denn ihr wisst nicht, aus welchen absonderlichen Gründen ich so überaus froh erstaunt über Mademoiselle Claras Verlobung bin und um welches allerliebste Zusammentreffen es sich dabei handelt. Ja, meine ausgezeichnete Frau Mama, wenn ich mich heute bequeme, meinen gravitätischen Konsens zu Claras irdischem Glücke von der Amstel zur Ostsee zu senden, so geschieht es ganz einfach unter der Bedingung, dass ich mit wendender Post aus deiner Feder einen ebensolchen Konsens in Betreff einer ebensolchen Angelegenheit zurückempfange. 3 harte Gulden würde ich dafür geben, könnte ich dein Gesicht, besonders aber dasjenige unserer wackeren Toni sehen, wenn ihr diese Zeilen lest. Aber ich will zur Sache reden. Mein kleines, reinliches Hotel ist mit hübscher Aussicht auf den Kanal inmitten der Stadt, unweit der Börse gelegen, und die Geschäfte, denen zuliebe ich hierher gekommen, es handelte sich um die Anknüpfung einer neuen, wertvollen Verbindung, du weißt, ich besorge dergleichen mit Vorliebe persönlich, entwickelten sich vom ersten Tage an in erwünschter Weise. Von meiner Lehrzeit her aber wohl bekannt in der Stadt, war ich, obgleich viele Familien sich in den Seebädern befinden, auch gesellschaftlich sofort sehr lebhaft in Anspruch genommen. Ich habe kleinere Abendgesellschaften bei Fanengdoms und Mulens mitgemacht, und schon am dritten Tage meines Hierseins musste ich mich in Gala werfen, um einem Diner bei meinem ehemaligen Prinzipale Herrn Van der Kellen beizuwohnen, das er so außerhalb der Saison ersichtlich mir zu Ehren arrangierte. Zu Tische aber führte ich, habt ihr Lust zu raten, Fräulein Arnoldsen, Gerda Arnoldsen, Tonis ehemalige Pensionsgenossin, deren Vater, der große Kaufmann und beinahe noch größere Geigenvirtuos, sowie seine verheiratete Tochter und ihr Gatte ebenfalls zugegen waren. Ich erinnere mich sehr wohl, dass Gerda, gestattet, dass ich mich bereits ausschließlich des Vornamens bediene, schon als ganz junges Mädchen, als sie noch bei Mademoiselle Weichbrot am Mühlenbring zur Schule ging, einen starken und nie ganz verlöschten Eindruck auf mich gemacht hat. Jetzt aber sah ich sie wieder, größer, entwickelter, schöner, geistreicher. Erlasst mir, da sie leicht ein wenig ungestüm ausfallen könnte, die Beschreibung ihrer Persönlichkeit, die ihr bald von Angesicht zu Angesicht werdet schauen können. Ihr könnt euch denken, dass sich eine Menge von Ausgangspunkten zu einem guten Tischgespräche darboten. Aber wir verließen schon nach der Suppe das Gebiet der alten Anekdoten und gingen zu ernsteren und fesselnderen Dingen über. In der Musik konnte ich ihr nicht wieder Part halten, denn wir bedauernswerten Buddenbrooks wissen allzu wenig davon. Aber in der niederländischen Malerei war ich schon besser zu Hause und in der Literatur verstanden wir uns durchaus. Wahrlich, die Zeit verging im Fluge. Nach Tische ließ ich mich dem alten Herrn Arnoldsen präsentieren, der mir mit ausgesuchter Verbindlichkeit entgegenkam. Später im Salon trug er mehrere Konzertpiecen vor und auch Gerda produzierte sich. Sie sah prachtvoll dabei aus. Und obgleich ich keine Ahnung vom Violinspiel habe, so weiß ich, dass sie auf ihrem Instrument, einer echten Stradivari, zu singen verstand, dass einem beinahe die Tränen in die Augen traten. Am folgenden Tage machte ich Besuch bei Arnoldsens Prinz Henrikade. Ich wurde zunächst von einer alten Gesellschaftsdame empfangen, mit der ich mich französisch unterhalten musste. Dann aber kam Gerda hinzu und wir plauderten wie tags zuvor wohl eine Stunde lang. Nur dass wir uns diesmal noch mehr einander näherten, uns noch mehr bestrebten, einander zu verstehen und kennenzulernen. Es war wieder von dir, Mama, von Toni, von unserer guten alten Stadt und meiner Tätigkeit daselbst die Rede. Schon an diesem Tage stand mein Entschluss fest, welcher lautete, diese oder keine, jetzt oder niemals. Ich traf mit ihr noch gelegentlich eines Gartenfestes bei meinem Freunde van Swindren zusammen. Ich war zu einer kleinen musikalischen Soiree bei Arnoldsen selbst gebeten, in deren Verlauf ich der jungen Dame gegenüber das Experiment einer halben und sondierenden Erklärung machte, die ermutigend beantwortet wurde. Und nun ist es 5 Tage her, dass ich mich vormittags zu Herrn Arnoldsen begab, um mir die Erlaubnis zu erbitten, um die Hand seiner Tochter zu werben. Er empfing mich in seinem Privatkomptoir. »Mein lieber Konsul«, sagte er, »Sie sind mir aufs Höchste willkommen, so schwer es mir altem Witwer fallen würde, mich von meiner Tochter zu trennen. Aber Sie? Sie hat bislang Ihren Entschluss, niemals zu heiraten, mit Festigkeit aufrechterhalten. Haben Sie denn Chancen?« Und er war äußerst erstaunt, als ich ihm erwiderte, dass Fräulein Gerda mir in der Tat Veranlassung zu einiger Hoffnung gegeben habe. Er hat ihr einige Tage Zeit zum Besinnen gelassen, und ich glaube, er hat ihr aus argem Egoismus sogar abgeraten. Aber es hilft nichts. Ich bin der Auserwählte, und seit gestern Nachmittag ist die Verlobung perfekt. Nein, meine liebe Mama, ich bitte dich jetzt nicht um deinen schriftlichen Segen zu dieser Verbindung, denn schon übermorgen reise ich ab. Aber ich nehme das Versprechen der Arnoldsens mit, dass sie uns, der Vater, Gerda und auch ihre verheiratete Schwester, im August besuchen werden, und dann wirst du nicht umhin können, zuzugestehen, dass dies die Rechte für mich ist. Denn es liegt für dich doch kein Einwand darin, dass Gerda nur 3 Jahre jünger ist als ich. Du wirst wohl niemals angenommen haben, hoffe ich, dass ich irgendeinen Backfisch aus dem Kreise Möllendorf-Langhals-Kistenmarker Hagenström heimführen würde. Und was die Partie betrifft, ach, ich ängstige mich beinahe davor, dass Stefan Kistenmarker und Hermann Hagenström und Peter Döhlmann und Onkel Justus und die ganze Stadt mich pfiffig anblinzeln wird, wenn man von der Partie erfährt. Denn mein zukünftiger Schwiegervater ist Millionär. Mein Gott, was lässt sich darüber sagen? Es gibt so viel Halbes in uns, das so oder so gedeutet werden kann. Ich verehre Gerda Arnoldsen mit Enthusiasmus, aber ich bin durchaus nicht gesonnen, tief genug in mich selbst hinabzusteigen, um zu ergründen, ob und inwiefern die hohe Mitgift, die man mir gleich bei der ersten Vorstellung ziemlich zynischerweise ins Ohr flüsterte, zu diesem Enthusiasmus beigetragen hat. Ich liebe sie, aber es macht mein Glück und meinen Stolz desto größer, dass ich, indem sie mein Eigen wird, gleichzeitig unserer Firma einen bedeutenden Kapitalzufluss erobere. Ich schließe, liebe Mutter, diesen Brief, der in Anbetracht des Umstandes, dass wir uns in wenigen Tagen schon mündlich über mein Glück werden bereden können, schon allzu lang geworden ist. Ich wünsche dir einen angenehmen und erholsamen Badeaufenthalt und bitte dich, alle die Unsrigen auf das Herzlichste von mir zu grüßen. In treuer Liebe, dein gehorsamer Sohn, T. 8. In der Tat, es gab dieses Jahr einen lebhaften und festlichen Hochsommer im Buddenbrookschen Hause. Am Ende des Juli traf Thomas wieder in der Mengstraße ein und besuchte, gleich den übrigen Herren, die in der Stadt geschäftlich in Anspruch genommen waren, seine Familie einige Male am Meere, während Christian sich daselbst vollkommene Ferien gemacht hatte, denn er klagte über einen unbestimmten Schmerz im linken Bein, mit dem Dr. Grabo durchaus nichts anzufangen wusste, und über den Christian daher desto eingehender nachdachte. »Es ist kein Schmerz, so kann man es nicht nennen«, erklärte er mühsam, indem er mit der Hand an dem Beine auf und nieder fuhr, seine große Nase krauste und die Augen wandern ließ. »Es ist eine Qual. eine fortwährende, leise, beunruhigende Qual im ganzen Bein. Und an der linken Seite, an der Seite, wo das Herz sitzt. Sonderbar. Ich finde es sonderbar. Was denkst du eigentlich darüber, Tom?
Ja, ja, sagte Tom. Du hast nun Ruhe und Seebäder.
Und dann ging Christian an die See hinunter, um der Badegesellschaft Geschichten zu erzählen, dass der Strand von Lachen widerhallte, oder in den Kursaal, um mit Peter Döhlmann, Onkel Justus, Dr. Giesecke und einigen Hamburger Suitiers Roulette zu spielen. Und Konsul Buddenbrook besuchte mit Toni, wie immer, wenn man in Travemünde war, die alten Schwarzkopfs in der Vorderreihe.
»Guten Tag, Oak, Morm Grünlich«, sagte der Lotsenkommandeur und redete vor Freude platt. »Na, weden's wohl noch? Dat's nur allbangig lang her, aber dat wir ne verdammt nette Tiet. Und uns Morten, der ist nur allang Doktor in Breslau, und er hat auch all ne ganz starsche Praxis, der Bengel.«
Dann lief Frau Schwarzkopf umher und machte Kaffee, und sie vesperten in der grünen Veranda wie ehemals. Nur dass alle um volle 10 Jahre älter waren nunmehr, dass Morten und die kleine Meta, die den Ortsvorsteher von Haffkrug geheiratet hatte, fern waren, dass der Kommandeur, schon ganz weiß und ziemlich taub, im Ruhestand lebte, dass seine Frau in ihrem Netze ebenfalls sehr graues Haar trug und Madame Grünlich keine Gans mehr war, sondern das Leben kennengelernt hatte, was sie aber nicht hinderte, eine Menge Scheibenhonig zu essen, denn sie sagte, das ist reines Naturprodukt, da weiß man doch, was man verschluckt. Zu Anfang des August jedoch kehrten Buddenbrooks wie die meisten anderen Familien in die Stadt zurück, und dann kam der große Augenblick, wo fast gleichzeitig Pastor Tiburtius von Russland und die Arnoldsens von Holland her zu längerem Besuch in der Mengstraße eintrafen. Es war eine sehr schöne Szene, als der Konsul zum ersten Male seine Braut ins Landschaftszimmer und zu seiner Mutter führte, die ihr mit ausgebreiteten Armen, den Kopf zur Seite geneigt, entgegenkam. Gerda, die mit freier und stolzer Anmut auf dem hellen Teppich dahinschritt, war hoch und üppig gewachsen. Mit ihrem schweren, dunkelroten Haar, ihren nahe beieinander liegenden, braunen, von feinen, bläulichen Schatten umlagerten Augen, ihren breiten, schimmernden Zähnen, die sie lächelnd zeigte, ihrer geraden, starken Nase und ihrem wundervoll edel geformten Munde, war dieses 27-jährige Mädchen von einer eleganten, fremdartigen, fesselnden und rätselhaften Schönheit. Ihr Gesicht war mattweiß und ein wenig hochmütig. Aber sie neigte es dennoch, als die Konsulin ihr Haupt mit sanfter Innigkeit zwischen beide Hände nahm und ihr die schneeige, makellose Stirne küsste. »Ja, nun heiße ich dich willkommen in unserem Hause und unserer Familie, du liebe, schöne, gesegnete Tochter«, sagte sie. »Du wirst ihn glücklich machen. Sehe ich es nicht schon, wie glücklich du ihn machst?« Und sie zog mit dem rechten Arme Thomas herbei, um ihn ebenfalls zu küssen. Niemals, höchstens vielleicht zu Großvaters Zeiten, war es heiterer und geselliger zugegangen in dem großen Hause, das mit Leichtigkeit die Gäste aufnahm. Nur Pastor Tiburtius hatte aus Bescheidenheit sich im Rückgebäude beim Billardsaale ein Zimmer erwählt. Die übrigen, Herr Arnoldsen, ein beweglicher, witziger Mann am Ende der 50er mit grauem Spitzbart und einem liebenswürdigen Elan in jeder Bewegung, seine ältere Tochter, eine leidend aussehende Dame, sein Schwiegersohn, ein eleganter Lebemann, der sich von Christian in der Stadt umher und in den Club führen ließ, und Gerda verteilten sich in den überflüssigen Räumen zu ebener Erde bei der Säulenhalle im ersten Stock. Antonie Grünlich war froh, dass Siva Tiburtius zurzeit der einzige Geistliche im elterlichen Hause war. Sie war mehr als froh. Die Verlobung ihres verehrten Bruders, die Tatsache, dass ausgemacht ihre Freundin Gerda die Erwählte war, das Glänzende dieser Partie, die den Familiennamen und die Firma mit neuem Schimmer bestrahlte, die 300.000 Courantmark Mitgift, von der sie hatte munkeln hören, der Gedanke, was die Stadt, was die anderen Familien, was im Besonderen Hagenströms dazu sagen würden, Das alles trug dazu bei, sie in einen Zustand beständiger Entzückung zu versetzen. Dreimal stündlich zum wenigsten umarmte sie ihre zukünftige Schwägerin mit Leidenschaft. »O Gerda«, rief sie, »ich liebe dich, weißt du? Ich habe dich immer geliebt. Ich weiß ja, du kannst mich nicht leiden. Du hast mich immer gehasst, aber ich bitte dich, Toni«, sagte Fräulein Arnoldsen, »wie sollte ich wohl dazu gekommen sein, dich zu hassen? Darf ich fragen, was du mir eigentlich Gräuliches angetan hast? Aus irgendwelchen Gründen jedoch, wahrscheinlich ganz allein aus übermäßiger Freude und bloßer Lust am Reden, beharrte Toni störrisch dabei, dass Gerda sie immer gehasst habe, dass sie aber ihrerseits, und ihre Augen füllten sich mit Tränen, diesen Hass stets mit Liebe vergolten habe. Hierauf nahm sie Thomas beiseite und sagte zu ihm, »Das hast du gut gemacht, Tom. O Gott, wie hast du das gut gemacht? Nein, dass Vater dies nicht mehr erlebt. Es ist zum Heulen, weißt du. Ja, hiermit wird manches ausgewetzt. Nicht zuletzt die Sache mit jener Persönlichkeit, deren Namen ich nicht gern in den Mund nehme.« Worauf es ihr einfiel, Gerda in ein leeres Zimmer zu ziehen und ihr ihre ganze Ehe mit Bendix Grünlich in fürchterlicher Ausführlichkeit zu erzählen. Auch plauderte sie lange Stunden mit ihr von der Pensionszeit, von ihren abendlichen Gesprächen damals, von Armgard von Schilling in Mecklenburg und Eva Evers in München. Um Sievert Tiburtius und seine Verlobung mit Clara bekümmerte sie sich beinahe gar nicht. Aber die beiden trachteten auch nicht danach. Sie saßen meist stille Hand in Hand und sprachen sanft und ernst von einer schönen Zukunft. Da das Trauerjahr der Buddenbrooks noch nicht abgelaufen war, so wurden die beiden Verlobungen nur in der Familie gefeiert. Gerda Arnoldsen aber war dennoch rasch genug berühmt in der Stadt. Ja, ihre Person bildete den hauptsächlichen Gesprächsstoff an der Börse, im Club, im Stadttheater, in Gesellschaft. »Tipptopp«, sagten die Suitiers und schnalzten mit der Zunge, denn das war der neueste hamburgische Ausdruck für etwas auserlesen Feines, handelte es sich nun um eine Rotweinmarke, um eine Zigarre, um ein Diner oder um geschäftliche Bonität. Aber unter den soliden, biederen und ehrenfesten Bürgern waren viele, die den Kopf schüttelten. Sonderbar! Diese Toiletten, dieses Haar, diese Haltung, dieses Gesicht, ein bisschen reichlich sonderbar. Kaufmann Sörensen drückte es aus. »Sie hat ein bisschen was Gewisses.« Und dabei wand er sich und machte ein krauses Gesicht, wie wenn ihm an der Börse eine faule Offerte gemacht wurde. Aber es war Konsul Buddenbrook. Es sah ihm ähnlich. Ein bisschen prätentiös, dieser Thomas Buddenbrook. Ein bisschen anders. Anders auch als seine Vorfahren. Man wusste, besonders der Tuchhändler Bentin wusste es, dass er nicht nur seine sämtlichen feinen und neumodischen Kleidungsstücke, und er besaß deren ungewöhnlich viele, Pardessus, Röcke, Hüte, Westen, Beinkleider und Krawatten, ja auch seine Wäsche aus Hamburg bezog. Man wusste sogar, dass er tagtäglich, manchmal sogar zweimal am Tag, das Hemd wechselte und sich das Taschentuch und den à la Napoleon III. Ausgezogenen Schnurrbart parfümierte. Und das alles tat er nicht der Firma und der Repräsentation zuliebe, das Haus Johann Buddenbrook hatte das nicht nötig, sondern aus einer persönlichen Neigung zum Superfeinen und Aristokratischen. Wie sollte man das ausdrücken, Teufel nochmal? Und dann diese Zitate aus Heine und anderen Dichtern, die er manchmal bei den praktischsten Gelegenheiten, bei geschäftlichen oder städtischen Fragen in seine Rede einfließen ließ. Und nun diese Frau. Nein, auch an ihm selbst, an Konsul Buddenbrook, war ein bisschen was Gewisses, was selbstverständlich mit jederlei Respekt bemerkt werden sollte, denn die Familie war hochachtbar und die Firma war von höchster Bonität und der Chef war ein gescheuter, liebenswürdiger Mann, der die Stadt liebte und ihr sicher noch erfolgreich dienen würde. Und es war ja auch eine höllisch feine Partie. Man sprach von runden 100.000 Talern Courant. Indessen. Und unter den Damen befanden sich manche, die Gerda Arnoldsen ganz einfach albern fanden. wobei daran zu erinnern ist, dass albern einen sehr harten Ausdruck der Verurteilung bedeutete. Wer aber, seitdem er sie zum ersten Male auf der Straße erschaut, Thomas Buddenbrooks Braut mit einer ingrimmigen Begeisterung verehrte, das war der Makler Gosch. »Ha!« sagte er im Club oder in der Schiffergesellschaft, indem er sein Punschglas emporhielt und sein Intrigantengesicht in gräulicher Mimik verzerrte. »Welch ein Weib, meine Herren! Here und Aphrodite, Brünhilde und Melusine in einer Person! Ha, das Leben ist doch schön!« fügte er unvermittelt hinzu. Und keiner der Bürger, die um ihn her auf den schweren geschnitzten Holzbänken des alten Schifferhauses unter den Seglermodellen und großen Fischen, die von der Decke herabhingen, saßen und ihren Schoppen tranken, keiner verstand, welches Ereignis das Erscheinen Gerda Arnoldsens in dem bescheidenen und nach außerordentlichem sehnsüchtigen Leben des Maklers Gosch bedeutete. Nicht verpflichtet, wie gesagt, zu größeren Festlichkeiten, hatte die kleine Gesellschaft in der Mengstraße desto bessere Muße, vertraut miteinander zu werden. Sievert Tiburtius erzählte, Claras Hand in der seinen, von seinen Eltern, seiner Jugend und seinen Zukunftsplänen. Die Arnoldsens erzählten von ihrem Stammbaum, der in Dresden zu Hause war und von dem nur dieser eine Zweig in die Niederlande verpflanzt worden sei. Und dann verlangte Madame Grünlich nach dem Schlüssel zum Sekretär im Landschaftszimmer und schleppte ernsthaft die Mappe mit den Familienpapieren herbei, in denen Thomas auch die neuesten Daten bereits vermerkt hatte. Sie kündete mit Wichtigkeit von der Geschichte der Buddenbrooks, von dem Gewandschneider zu Rostock an, der sich bereits so sehr gut gestanden. Sie las alte Festgedichte vor, »Tüchtigkeit und Züchtgeschöne sich vor unserem Blick verband, Venus Anadyomene und Vulcani fleißge Hand«, wobei sie Tom und Gerda anblinzelte und die Zunge an der Oberlippe spielen ließ. Und aus Achtung vor der Historie überging sie keineswegs das Eingreifen in die Familiengeschichte von Seiten einer Persönlichkeit, deren Namen sie eigentlich nicht gern in den Mund nahm. Donnerstags um 4 Uhr aber kamen die gewohnten Gäste. Justus Kröger kam mit seiner schwachen Gattin, mit der er sehr in Unfrieden lebte, weil sie selbst nach Amerika noch dem ungeratenen und enterbten Jakob Geld über Geld sandte. Sie ersparte es ganz einfach vom Wirtschaftsgelde und aß mit ihrem Manne beinahe nichts als Buchweizengrütze, da war nichts zu machen. Es kamen die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, die denn doch der Wahrheit die Ehre geben und feststellen mussten, dass Erika Grünlich wieder nicht zugenommen habe, dass sie ihrem Vater, dem Betrüger, noch ähnlicher geworden sei und dass des Konsuls Braut eine ziemlich auffällige Frisur trage. Und auch Sesemi Weichbrot kam, stellte sich auf die Zehenspitzen, küsste Gerda mit leise knallendem Geräusch auf die Stirn und sagte bewegt, »Sei glücklich, du gutes Kind.« Dann sprach bei Tische Herr Arnoldsen einen seiner witzigen und fantasievollen Toaste zu Ehren der Brautpaare, und hernach, während man den Kaffee nahm, spielte er die Geige wie ein Zigeuner, mit einer Wildheit, einer Leidenschaft, einer Fertigkeit. Aber auch Gerda holte ihre Stradivari herbei, von der sie sich niemals trennte, und griff mit ihrer süßen Kantilene in seine Passagen ein, und sie spielten pompöse Duos im Landschaftszimmer beim Harmonium, an derselben Stelle, wo einstmals des Konsuls Großvater seine kleinen, sinnigen Melodien auf der Flöte geblasen hatte. »Erhaben«, sagte Toni, die weit zurückgebeugt in ihrem Lehnsessel saß. »O Gott, wie finde ich es erhaben!« Und ernst, langsam und gewichtig, mit aufwärts gerichteten Augen fuhr sie fort, ihre lebhaften und aufrichtigen Empfindungen auszudrücken. »Nein, wisst ihr, wie es im Leben so geht. Nicht jedem wird ja immer eine solche Gabe zuteil. Mir hat der Himmel dergleichen versagt, wisst ihr, obgleich ich ihn in mancher Nacht darum angefleht. Ich bin eine Gans, ein dummes Ding. Ja, Gerda, lass dir sagen, ich bin die Ältere und habe das Leben kennengelernt. Du solltest täglich deinem Schöpfer auf den Knien dafür danken, ein solch gottbegnadigtes Geschöpf zu sein. Begnadetes, sagte Gerda und zeigte lachend ihre schönen, weißen, breiten Zähne. Später aber rückten alle zusammen, um gemeinsam über die nächste Zukunft das Nötige zu beratschlagen und Weingelee dazu zu essen. Am Ende des Monats oder Anfang September, so ward beschlossen, würden Sievert Tiburtius sowohl wie Arnoldsens in die Heimat zurückkehren. Gleich nach der Weihnacht sollte Claras Trauung in der Säulenhalle mit allem Aufwand gefeiert werden, während die Hochzeit in Amsterdam, der bei Leben und Gesundheit auch die Konsulin beizuwohnen gedachte, bis zum Beginn des nächsten Jahres verschoben werden musste, damit eine Ruhepause vorherginge. Es half nichts, dass Thomas sich widersetzte. »Bitte«, sagte die Konsulin und legte die Hand auf seinen Arm, »Sievert hat das Prävenier.«